Gut. Wir lesen das hier einfach nochmal. Jesus war Nazareth in seiner Heimatstadt. Dort wurde er nicht wirklich mit Freuden aufgenommen, beziehungsweise die Leute kamen auch nicht zu ihm. Wir lesen, er konnte dort nicht viele Wunder tun. Eine der wenigen Male in der Bibel, dass wir überhaupt davon lesen, dass Jesus etwas nicht konnte. Er konnte dort nicht viel tun, kein Wunderwerk tun. Und wir haben gesehen, dass Jesus nicht aufgibt, dass er trotzdem sich durchbeißt, dass er ja nicht vor Enttäuschung oder so seinen Dienst aufgibt oder sagt, ach, ich lasse es sein, es hat hier keinen Zweck. Sondern wir sehen, dass er trotzdem festhält und weitermacht, obwohl er ja in seiner Heimat, wo er es eigentlich ganz anders erwartet hätte, überhaupt nicht aufgenommen wurde in dem Sinne, wie er es vielleicht erhofft hatte. Wir lesen hier in Vers 5 von Kapitel 6, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte. Und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht nicht zwei Unterkleider an. Ausrufezeichen. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und da hatte Micha mich darauf aufmerksam gemacht. In der Elberfelder Übersetzung steht dort weiter nichts, aber andere Übersetzungen haben hier noch was anderes stehen. Ein Satz, der darauf folgt. Micha, kannst du hier mal kurz vorlesen? Gerade. Genau.
Zweite Teil davon und ein Vers, so wie es halt in der Schlacht steht, ist dann: Es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Also bezieht sich halt darauf, wenn die halt auf die Städte verlassen werden waren.
Ja. Kannst du nochmal lesen?
Ja. Den ganzen Vers vielleicht mal.
Ja, 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 ja. Ja. Jesus betont das nochmal. Er sagt hier wahrlich, das ist immer so eine Form des Unterstreichens, das sagt er nicht immer. Und das sind dann so besondere Sätze. Also schon eine sehr ernste Sache, das Evangelium in der Form abzulehnen und nicht aufzunehmen. Und das ist schon heftig, was Jesus dort sagt. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Also hier klingt schon mal an, so am Ende, das Ganze ist ein Erfolg. Ja, das finde ich schön. Sie gehen los, Jesus warnt sie. Jesus sagt auch, es wird nicht einfach werden. Es wird auch Dörfer oder Städte geben, wo man euch nicht annehmen wird. Und das ist schlimm letztendlich, dass sie mich dort verwerfen. Also euch, aber auch meine Botschaft. Aber trotzdem sehen wir, obwohl die Jünger, sage ich mal, unterausgerüstet losgehen, kaum Equipment dabei haben, nicht mal was zu essen dabei haben, eigentlich wirklich in Schwäche losgehen, so wie wir auch oft unseren Dienst in Schwäche tun, wie wir manchmal vielleicht auch unvorbereitet hier unseren Dienst tun in der Gemeinde, wie wir ne, den Kinderdienst machen, wie wir den Ordnerdienst im Kino machen. Ne? Wir machen viele Dienste in Schwäche und wir sind teilweise nicht gut ausgerüstet. Wir sind leider teilweise nicht gut vorbereitet und wir merken, okay, das könnte irgendwie alles... Oh, da ist ja noch jemand. Mensch. Witzig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht das manchmal so hier in der Gemeinde. Ich denke, oh Mann, ne? Ich sehe immer so, was wir noch Besseres haben könnten. Ne? Ich sehe da hinten so das Sofa, weißt du, das Sofa im Flur. Das ist so abgegrabbelt und alt und eklig, finde ich. Was? Aber bequem, ich weiß. Und ich denke so, oh Mann, dieses Sofa, ne? Wollen wir uns nicht mal ein neues kaufen? Oder ne, so verschiedene Situationen, wo man denkt, Mann, warum haben wir das nicht? Das bräuchte ich jetzt. Oder das bräuchte ich jetzt für meinen Dienst. Dann würde es hier alles besser flutschen. Dann würde es hier richtig abgehen. Und richtig abgehen, genau. David geht auch schon richtig ab. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, trotzdem merkt man immer wieder, wow, es kann trotzdem funktionieren. Und wow, Gott tut trotzdem was. Gott segnet trotzdem die Kinderstunde. Gott segne trotzdem den Dienst im Kino und alles, was hier so in der Gemeinde getan wird. Obwohl wir nicht die beste Ausrüstung haben, nicht die besten Räume haben, nicht die, ne, das Kino, das ist nicht die idealste Situation für uns als Gemeinde. Und trotzdem ist es einfach schön zu sehen, dass Gott nicht darauf angewiesen ist, was wir an Ausrüstung dabei haben. Sondern Gott kann auch wirken, wenn wir in Schwäche unseren Dienst tun. Und Jesus gebietet es ihnen sogar, damit sie das auch merken, damit die Jünger, das, mit den Jüngern das klar wird. Das liegt nicht an mir, an meiner Ausrüstung, es liegt allein an Gott. So, also die Jünger sind losgegangen. Wir haben schon gehört hier, es wird sehr gut, es ist sehr positiv. All das, was sie sich vorgenommen haben, was Jesus auch gesagt hatte, tun sie. Und es funktioniert sogar. Also es ist herrlich, die Situation ist herrlich. Ich denke, die Jünger sind enthusiastisch, sie sind ermutigt, sie genießen diese Zeit. Sie finden es gut. Und auf einmal, wenn ich hier umblättere in meiner Bibel, schiebt Markus hier auf einmal eine ganz finstere Geschichte dazwischen. Wahnsinn eigentlich, ich finde das verrückt. Na, gerade die Jünger, ne, sie heilen, sie treiben Dämonen aus, sie verkündigen das Evangelium und Gott wirkt und alles funktioniert. Und wir lesen weiter und auf einmal kommt hier diese Geschichte von König Herodes. Und wenn wir diese ganze Geschichte durchlesen, dann merken wir, dass nahtlos die Geschichte der Apostel weitergeht und zu Ende geht. Also haben wir im Grunde die Geschichte von Herodes eingewoben in diese Aussendungsgeschichte, so eingefügt sozusagen in die Aussendungsgeschichte. Die Geschichte von Herodes ist sozusagen umrahmt von dieser Aussendungsgeschichte. Ja? Und das ist sehr interessant. Wir lesen jetzt einfach mal hier Vers 14 von König Herodes. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Also die Jünger waren unterwegs. Es tat sich viel, viel passierte. Und Jesus war ja nun auch schon ein bisschen unterwegs. Und es sprach sich so rum. Und nicht nur die kleinen Leute hörten von Jesus, sondern auch die in den oberen Etagen hörten von Jesus. Auch die Führer, die Reichen, die Snobs, die Gutgestellten. Auch sie hörten von Jesus, auch bis dahin drang es. Also die Botschaft ging nach unten, aber auch nach oben. Keiner war da, der nicht von Jesus hörte, denke ich, zu dieser Zeit in Israel. Ob du jetzt ein Bettler warst oder ein König warst, ich glaube, von Jesus hatte wirklich damals jeder gehört. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Wer war eigentlich dieser König Herodes? Das ist sehr interessant, gerade bei dieser ganzen Geschichte hier. Was war das für ein Typ? Was lesen wir über König Herodes überhaupt in der Bibel? Wenn man König Herodes sagt, dann kommt es leicht zu Verwechslungen, denn es hießen einige Herodes zu der Zeit. Einmal war da Herodes der Große, das war der Daddy von diesem Herodes hier. Herodes der Große war dieser Herodes, der diesen Kindermord befohlen hatte. Na, als Jesus geboren wurde, Herodes der Große war ich sag mal, wahnsinnig besessen von seiner Macht und hatte Angst davor, hatte einfach Angst, abgesetzt zu werden. Wenn ich mich nicht täusche, hat Herodes der Große sogar in seiner Familie gemordet, um auf dem Thron zu bleiben. Er hatte wahnsinnig Angst, dass selbst seine Familie, was ja nicht unrealistisch war damals, ich habe mal gelesen in einem Magazin, in einem Geschichtsmagazin, dass du als Monarch damals hattest du eine geringere Lebenserwartung als ein Bauer oder so, damals im Mittelalter. Das muss man sich mal reintun. Weil die Gefahr, dass du vergiftet wurdest oder in irgendwelche Intrigen hineingezogen wurdest und dann letztendlich hingerichtet wurdest und so, oder hinter deinem Rücken irgendwas abging, war wahnsinnig hoch. Ne? Also auch diese Leute hier lebten oft nicht lange. Herodes der Große wusste das, war völlig verängstigt, was letztendlich dazu führte, oder auch seine, natürlich auch seine Machtbesessenheit, dass er diesen Kindermord anordnete, als er davon hörte, dass ein neuer König auf den Plan trat. Das war der Papa hier von diesem Herodes. Der Herodes, von dem wir hier lesen, das ist Herodes Antipas. Antipasti, kann man sich vielleicht so ganz gut merken. Herodes Antipas. Antipas bedeutet Herodes gegen alles. Antipas heißt gegen alles. Na, das war so ein Beiname, damit die Leute sich auch merken konnten, welcher Herodes überhaupt gemeint war. Also, Herodes Antipas war der zweite Sohn von Herodes dem Großen und Maltake. Seiner Frau Maltake, das war eine Samariterin. Also, er war der Sohn von Herodes und einer Samariterin. Herodes wurde interessanterweise zusammen mit seinem älteren Bruder Archelaus, spricht man bestimmt anders aus, Archelaus, und seinem Halbbruder Philippus, in Rom erzogen. Dieser Herodes hier, dieser Herodes Antipasti, also Herodes Antipas, wurde als Kind in Rom großgezogen, ne, in den römischen Sitten und so weiter. Und interessanterweise wurde er zusammen, das kann man in Apostelgeschichte 13, Vers 1 lesen, mit einem Mann erzogen, der Manaen hieß. Das schlagen wir mal auf, das ist wirklich interessant. Einfach nur so ein kleiner Gimmick am Rande. Apostelgeschichte 13. In Antiochia lebte später dieser Manai. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Und wer war das? Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. Also witzig, einer der Lehrer oder Propheten in der Gemeinde in Antiochia wurde damals zusammen in Rom mit Herodes großgezogen. Keine Ahnung, die waren in einem Kindergarten oder so. Die hatten wahrscheinlich denselben Erzieher. Das ist nur so ein kleiner Gimmick am Rande. Nach dem Tod von Herodes Vater teilten sich seine drei Söhne, oder diese drei Söhne, teilten sich die Herrschaft in Israel. Ja, die teilten das auf, so wie das auch in Herodes Testament angeordnet wurde. Herodes Antipas erhielt Galiläa, was so links vom See Genezareth liegt, und, wie heißt das, Perea. Perea lag rechts neben dem Toten Meer. Okay? Also ihr habt einmal hier neben dem See Genezareth und dann noch so einen Streifen neben dem Toten Meer. Da lag früher Moab. Da haben die Moabiter früher gewohnt. Also, der hatte Galiläa und Perea. Herodes baute ziemlich viel. Er war 43 Jahre an der Macht. Er war ein sehr guter König, was das alles anging. Er brachte viel Wohlstand, er war lange an der Macht, er baute Sepphoris wieder auf, was völlig zerstört wurde damals wegen so einem Aufstand. Dann baute er eine komplett neue Stadt am See Genezareth, und zwar am südwestlichen Ufer, baute er Tiberias. Komplett, einfach so aus dem Boden raus. Und das lag an solchen schönen Thermoquellen, Thermalquellen oder so. Ne? Da war es schön warm so. Ne? Baute sich da so eine Solotherme hin, glaube ich auch noch. Und Tiberias, davon lesen wir auch im Neuen Testament. Auf jeden Fall, in Tiberias wurde dann alles Mögliche gebaut, auch so ein Stadion. Und als sie das Stadion gebaut haben, stießen sie so auf alte Gräber. Ja, und das war damals ganz schlimm. Deswegen galt diese ganze Stadt komplett als unrein, weil sie diese Gräber da angerührt hatten, ne? Als sie das Stadion gebaut hatten. Und deswegen gingen die Juden eigentlich auch nicht so wirklich dahin, obwohl da auch einige wohnten. Also Tiberias war eine unreine Stadt. Nicht gut. So, jetzt kam das Problem bei Herodes, oder beziehungsweise er verliebte sich. Er besuchte seinen Halbbruder Philippus und verliebte sich leidenschaftlich in die Frau seines Halbbruders Herodias. Ja, Herodias hieß die. Ja, das ist echt ein Name. Okay, das war seine Schwägerin, ja? Die Frau von seinem Halbbruder und seine Nichte übrigens auch noch. Ja, also es ist alles sehr kompliziert. Ja, also er verliebte sich in seine Schwägerin Herodias und sie verliebte sich in ihn. Und seine Schwägerin Herodias verließ ihren Mann, um mit Herodes zusammen zu sein. Und Herodes verstieß seine Frau, um mit Herodias zusammen zu sein. Also beide trennten sich von ihren Partnern, um miteinander zu heiraten, okay? Und das war so eine Art doppelter Ehebruch, okay? Das war nicht nur irgendwie ein Ehebruch, es war ein doppelter Ehebruch. Beide verstießen sozusagen ihren Partner. Und Herodes war damals mit der Tochter von einem arabischen König verheiratet. Und dieser arabische König war relativ sauer. Der hat dann ein paar Jahre später auch nochmal einen Krieg gegen Herodes geführt und ihn richtig gebasht. Aretas hieß der König. Okay, also, und dieser doppelte Ehebruch, das ist auch das, was Johannes der Täufer öffentlich kritisierte. Okay? Deswegen erzähle ich das. Das ist diese ganze, ne, die Leute haben das gehört von diesem doppelten Ehebruch und es wurde völlig. Fanden alle richtig abartig. Ja? Alle Juden, vor allem die frommen Juden, haben gesagt, das geht überhaupt nicht klar. Was soll das? Ne? Doppelter Ehebruch. Also es erregte Anstoß und Johannes der Täufer öffentlich sprach darüber und verurteilte dieses Verhalten. Okay? Und jetzt, daraus resultiert ja auch diese ganze Geschichte, die wir jetzt hier lesen. Daraufhin nahm Herodes Johannes fest, brachte ihn ins Gefängnis. Das lesen wir auch gleich noch. Und zwar brachte er ihn auf so eine bestimmte Bergfestung, ja, die in Perea lag, also rechts vom Toten Meer gesehen, wo Johannes dann gefangen war. Gut, lesen wir aber mal weiter hier im Text. Der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Übrigens war Herodes gar kein König, das war nur so ein Beiname, das sagte man so, König. Er war aber kein König. Das hat er auch noch. Ich erzähle jetzt einfach alles über Herodes, dann wisst ihr alles. Also, er war kein König, er war nur Tetrarch. Was auch immer ein Tetrarch ist, es ist kein König. Es ist so eine Art Fürst oder so, ja? Er war so ein Fürst über diese Gebiete. Und es schmerzte ihn sehr, dass er nicht König heißen durfte. Ja? Und seine Frau Herodias, die er dann ja später hatte, die schmerzt das auch sehr. Und seine Frau Herodias hatte sowieso so die Tendenz, ihren Mann, ne, zu schieben und ja, mach doch mal und tu doch mal. Und das lesen wir ja hier auch noch. Und sie schob ihn nicht unbedingt in eine gute Richtung. Irgendwann trieb Herodes dazu, dann am Ende seines Lebens, ungefähr 10 Jahre nach dem Mord an Johannes des Täufers, trieb sie ihn dazu, nach Rom zu fahren, weil er dort den Königstitel beantragen sollte. Ja? Sie wurmte das so, dass ihr Mann nicht König hieß, dass er nicht König heißen durfte, sondern nur ein Tetrarch war. Weil der Bruder von Herodias, der war mittlerweile König geworden. Ja? Und das ging ja nicht, dass ihr eigener Mann dann nicht König war. Und Herodes hörte darauf, Herodes fuhr nach Rom zum Kaiser, um diese Königswürde zu beantragen. Aber als er in Rom war, beim Kaiser, kam gleichzeitig auch noch sein Halbbruder irgendwie dazu. Und der erzählte dann, dass Herodes irgendwelche Pakte mit den Parthern geschlossen hatte, ja, irgendwelche, und das waren Feinde und so weiter. Und also es kam ziemlich viel Scheiße ans Licht, also Müll meine ich, ans Licht. Und da war der Kaiser nicht so erfreut, verlieh ihm nicht nur die Königswürde, sondern verbannte ihn auch nach Südfrankreich mit seiner Frau, nach Gallien. Ja, das ist hart, ne? Südfrankreich. Dort starb Herodes dann auch, in Südfrankreich. Das ist hart, ne? Der Arme. So, das war jetzt mal so in Kürze seine Lebensgeschichte. Jetzt lesen wir hier, was hier eigentlich los ist. Also, der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Entschuldigung, ich muss noch weiter mit Herodes machen. Okay. Denn Herodes taucht noch öfter auf in der Bibel. Okay? Wir haben noch verschiedene Sachen, die wir über ihn lesen. Und das wollte ich noch mal kurz mit euch machen. Schlag mal Lukas 13 auf. Also hier lesen wir, wie Herodes Johannes ermordet. Aber das ist nicht das Einzige, was wir über Herodes lesen, über diesen Herodes. Lukas Kapitel 13, Vers 31. Jesus selber hatte nämlich auch noch mit Herodes zu tun. Hier steht, in derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm, also zu Jesus, geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, ja, finde ich gut, was Jesus hier sagt. Geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilung heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Also interessant, ne? Die Pharisäer warnen Jesus davor, dass Herodes ihn umbringen will. Dabei wollten die Pharisäer ja selber auch Jesus umbringen. Also Herodes war auf der Suche nach Jesus. Er wollte ihn treffen. Wir lesen auch, dass er sehr begehrte, Jesus mal zu treffen, ihn mal so in echt zu treffen. Er hörte zwar viel von ihm, aber er wollte ihn mal von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wir wissen auch, dass er ganz scharf darauf war, mal ein Wunder zu sehen von Jesus. Ne? Er hörte von diesen Wundern und ne, wie so ein, keine Ahnung, wie er sich so seine Gaukler vielleicht an seinen Hof holte, wollte er gerne auch Jesus mal haben, dass er ihm irgendwie so ein kleines Wunder zeigt. Und schlagt mal Lukas 23 auf. Eines Tages war es dann wirklich soweit, da trafen sich Herodes und Jesus. Pilatus schickte nämlich Jesus zu Herodes, weil Pilatus dachte, okay, Herodes ist ja der, ne, der Herrscher von Galiläa und Jesus kommt ja aus Galiläa. Also soll mal Herodes was dazu sagen. Das ist schließlich einer von seinen Leuten aus Galiläa. Ja, er schickte ihn hier zu Herodes. In Lukas 23, Vers 6 lesen wir dann. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Machtbereich des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in jenen Tagen in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er vieles über ihn gehört hatte. Und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er befragte ihn aber mit vielen Worten, er jedoch antwortete ihm nichts. Jesus reagiert hier gar nicht auf Herodes. Also sehr, sehr enttäuschend für Herodes, hier diese Begegnung mit Jesus. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten standen nun auf und verklagten ihn heftig. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzend behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Pilatus und Herodes aber wurden an diesem Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Ach, es ist nicht schön. So, das sind so die Sachen, die wir über Herodes sonst noch lesen. Jetzt kommen wir aber wirklich hier zu unserer Geschichte. So, ich hoffe, ihr seid jetzt Profis in Herodes. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Verrückt finde ich, wie hier diese Frage Herodes quält, geradezu umtreibt, wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus? Und das war ja, wie gesagt, das war eine Frage, die haben sich die kleinen Leute gestellt, die haben sich die armen Leute gestellt, die hat sich damals jeder gestellt, vom König bis zum Bettler. Alle fragten sich, wer ist der Mann? Wer ist dieser Mann? Wer ist Jesus? Und wir sehen, wie hier die verrücktesten Theorien, was heißt die verrücktesten Theorien? Wie die Leute einfach überlegt haben, wer kann das sein, der solche Wunder tut? Wer kann das sein, der so in Vollmacht predigt? Wer kann das sein, der so eine Anziehungskraft hat? Wer ist das? Wer ist dieser Mann? Die einen sagten, Elia ist das bestimmt, ne? Weil es solche Prophezeiungen gibt im Alten Testament dazu. Oder die anderen sagten, na, es ist einfach irgendein Prophet, wie damals, wie Mose zum Beispiel. Einer der Propheten. Und so dachten Leute darüber nach, wer kann das sein? Wer ist das? Und Herodes dachte, es ist Johannes der Täufer, ist von den Toten auferstanden. So eine Art Zombie. Ne? Johannes der Täufer ist auferstanden von den Toten. Und das machte Herodes Angst. Denn Herodes, naja, hatte Johannes zu den Toten befördert. Das war sein schlechtes Gewissen, was Herodes hier völlig umtrieb. Und alle fragten sich, wer ist dieser Jesus? Denk mal an Nikodemus zum Beispiel im Johannesevangelium, in Kapitel 3, Vers 2. Die Pharisäer fragten sich, wer ist Jesus? Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, genau, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, Gott ist mit ihm. Hier sieht man, die Pharisäer haben sich den Kopf zerbrochen. Wer ist das? Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, oder einige dieser Pharisäer sind zu dem Ergebnis gekommen, Jesus ist ein Lehrer, aber ein ganz besonderer Lehrer. Und wir wissen, dass Gott mit ihm ist. Durch die Zeichen, die er tut. Gott bestätigt das. Also die Pharisäer fragten sich, wer ist es? Und sie hatten die Antwort, ein Lehrer, ein Rabbi. Oder in Lukas Kapitel 7, Vers 19. Sogar Johannes der Täufer war sich unsicher. In einem bestimmten Punkt kam Zweifel auf Johannes. Und selbst Johannes, der Jesus so nah war eigentlich, der Johannes, der größte Prophet, wird er von Jesus selber sagt, das ist der größte Prophet, den es je gab, Johannes. Müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Mann mit dieser Connection zu Gott selber. Selbst dieser Mann, der Gott so nah war, Gottes Herz so nah war, Gottes Stimme, denke ich mal, so hörte, so stark, selbst der Mann war sich irgendwann nicht mehr sicher, wer Jesus wirklich war. Lukas 7. Lukas 7, Vers 18. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende? Bist du das, Jesus? Ich weiß, ich habe das geglaubt, dass du das bist, aber bist du das wirklich, Jesus? Oder Sollen wir auf einen anderen warten? Oder kommt da doch noch der richtige Messias? Kommt da doch noch der... Ne, weil Jesus war nicht so, wie die Leute sich den Messias vorstellten. Deswegen fragten sie sich ja wirklich, kann das denn sein? Weil den Messias stellen wir uns eigentlich anders vor. Ne? Wir stellen uns auch vor, dass er was anderes tut, als das, was Jesus tat. Wer ist Jesus? Markus Evangelium. Wir gehen zurück und schauen mal in Kapitel 4. Seine Jünger, okay, die Jünger sind eh mal ein bisschen unterbelichtet gewesen. Die hatten eh nie den Durchblick. Johannes 4, Vers 41. Nach der Stillung des Sturms, dieser wunderschöne Satz hier. Da steht in Markus 4, 41, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Leute, wer ist das? Wer ist das? Ich dachte, das wäre ein Rabbi. Ich dachte, das wäre ein Prophet. Wer ist das? Wer ist das, der so viel Macht hat? Also, diese Frage ist keine dumme Frage, okay? Wisst ihr, was ich meine? Das ist keine Frage, die man jemanden vorwerfen kann. Auch heute nicht, aber auch damals nicht. Selbst als Jesus, sage ich mal, wirklich da war und durch Israel ging, fragten sich die Israeliten, wer ist Jesus? Und heute, wir können heute niemanden vorwerfen, dass er sich nicht sicher ist, wer Jesus ist. Wir können nur versuchen, ihm zu helfen, rauszufinden, wer Jesus wirklich ist. Wir können aber niemanden sagen, ey Mann, bist du so dumm oder was? Oder verstehst du das nicht? Oder warum fragst du dich die ganze Zeit? Ne? Wir können einfach nur versuchen zu helfen, dass sie wirklich verstehen, wer Jesus ist, so wie wir es verstehen durften. Denn mal ehrlich, ich habe auch ganz lange überhaupt nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Und euch geht es wahrscheinlich genauso. Ne? Oder vielen von euch, dass man erstmal wirklich... Und ich lerne immer noch dazu. Ich meine, so ist es doch, oder? Ich habe mich zwar entschieden, ich habe mich bekehrt. Ich habe gesagt, Jesus, du bist mein Herr, aber trotzdem lerne ich echt immer noch dazu. Lerne Jesus immer besser kennen. Also, König Herodes war verwirrt. Und niemand konnte ihm so eine richtige Antwort geben von seinen Beratern. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, also auf diese Bergfestung, im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Und das ist eigentlich sehr klar, wenn wir... Wir können das auch nachlesen in 3. Mose zum Beispiel. 3. Mose 18, Vers 16. Schlagen wir mal kurz auf. Ist ja die Bibelstunde, da kann man ruhig viel in der Bibel lesen. 3. Mose 18. Vers 16. Ich meine, das wussten damals alle, ne? Es war ganz klar, dass das hier steht im Gesetz. Die Blöße der Frau deines Bruders, Vers 16 ist das, die Blöße der Frau deines Bruders sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Bruders. Die Blöße einer Frau und ihrer Tochter sollst du nicht aufdecken. Die Tochter ihres Sohnes und die Tochter ihrer Tochter sollst du nicht nehmen, um ihre Blöße aufzudecken. Sie sind deine Blutsverwandten, es ist eine Schandtat. Punkt. Johannes war einer der wenigen, der das wirklich sich traute zu sagen. Der das auch ganz öffentlich sagte. Was Herodes da tut, ist absolut falsch. Es ist gegen das Gesetz und jeder andere hätte dafür getötet werden können. Wisst ihr? Jeder andere hätte dafür vor Gericht gekommen, wäre vor Gericht gekommen. Nur Herodes. Das war ja der große Fürst. Ne? Da, ne? Und ne? Ich meine, so schlimm es ist, aber da herrschten diese Regeln nicht so, wie bei den kleinen Leuten so, ne? wo das Gesetz dann angewandt wurde. Da oben, ne, da ging es dann ein bisschen lockerer zu, ne, da nahmen sich die Könige auch mal dies und das raus und es ist eigentlich schade. Und Johannes prangerte das an und sagte, wenn das für uns gilt, das gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch ist vor Gott gleich. Das Gesetz gilt auch für Herodes. Nur weil er König ist, heißt das nicht, dass er sich über alles hinwegsetzen darf. Gut, Herodias hat das nicht gefallen. Sie hat ihrem Mann gesagt, du musst den Typen festnehmen. Wir wissen auch von Josephus, das ist so ein Geschichtsschreiber aus der Zeit damals, dass König Herodes auch Angst hatte. Diese ganze Sache war nämlich so gehypt worden. Also die Leute haben sich so, fanden das so unmöglich, dass die Gefahr bestand, dass sich daraus ein Aufstand bilden würde. Ja? Nur, also was heißt nur? Wegen diesem Ehebruch. Heute würde man sagen nur. Ne? Heute ist das ja ganz normal. Ne? Aber ne, damals, die Leute waren so empört. Ne? Es war Spannung da im Volk. Die Leute waren quasi fast kurz davor, einen Aufstand anzufangen, wegen diesem Ehebruch, wegen dieser Ehebruchgeschichte von Herodes. Und Johannes schürte das Feuer noch. Ja? Und so war es auch eine politische Überlegung von Herodes, Johannes festnehmen zu lassen und zum Schweigen zu bringen. Denn er fürchtete hier auch um seine Macht. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn, und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Krank, oder? Kranker Mann, finde ich. Ne? Wenn man das so hört, dann denkt man so, Mann, was denn nun? Das eine oder das andere, Junge? Bewunderst du nun Johannes? Hörst du ihm gerne zu? Magst du ihn? Fürchtest du ihn? Wisst ihr, ne? Es war so wie, keine Ahnung, Herodes ging zu ihm ins Gefängnis, setzte sich vor die Zellentür und hörte Johannes zu, so, ne? weil er sich hingezogen fühlte zu dieser Liebe zur Wahrheit, zu dieser kompromisslosen Wahrheit, die Johannes predigte. Johannes hatte scheinbar gar keine Angst vor Herodes. Und ich glaube, das faszinierte Herodes. Aber auch das, was er sagte, hörte er gerne. Auch wenn es schmerzhaft war. Ich glaube, ihr kennt das, oder? Manchmal, ne, hören wir eine Predigt oder so und wir merken, schmeckt mir jetzt nicht. Ne? Es ist schmerzhaft, weil was in meinem Leben angesprochen wird, was irgendwie vielleicht schräg liegt oder so. Aber andererseits wissen wir auch, es tut auch gut. Es ist auch gut. Es ist auch gut, dass mir mal jemand die Leviten liest. Also ich empfinde das oft so. Ne? Ich finde das gut, dass auch mal jemand was anspricht in meinem Leben. Dass auch mal ja, jemand die Wahrheit so aus der Bibel raus zitiert. Und es ist ein wohltuender Schmerz, sage ich mal. Weil es was Reinigendes ist. Und ihr kennt das bestimmt alle einfach so, ne? Wenn man in der Bibel liest und man liest so harte Passagen, man denkt sich, das ist hart, aber gut. Es tut mir gut, das ist herrlich. Ich brauche das. Und ich denke, so ging es Herodes. Er hörte es gerne, es tat ihm gut, jemanden mal endlich die Wahrheit hören zu sagen. Wisst ihr, so ein König hörte nicht oft die Wahrheit. Ich glaube, so ein König war so selten mit einem Typen zusammen, der mal ganz offen die Wahrheit zu ihm sagte. Weil, ne, jeder sagte doch lieber das, was dem König gefiel, oder? Sei es aus, dass er auf eine Belohnung vom König hoffte oder Angst vom König hatte. Der König konnte vielleicht gar nichts dafür, aber alle um ihn herum trauten sich nicht so richtig, die Wahrheit zu sagen. Und da war ein Typ, der nahm überhaupt kein Blatt vom Mund. Das mochte Herodes. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter herein, also ihre Tochter aus erster Ehe, ja, kam ihre Herodias Tochter herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Also das ist eigentlich eine sehr unübliche Geschichte hier, dass so eine hohe Frau hier reinkommt in den Saal und da so aufreizend rumtanzt. Ja? Also wenn ihr, vielleicht denkt ihr auch an die Geschichte in Esther mit Vashti, ne? Wo der König sagte, hier Vashti, komm mal her, ich will hier mal, mal zeigen hier, ne? wie hübsch du bist und so, ne? Und hier, Vashti sagt, hier, vergiss es, ich bin eine Königin, ne? Mach ich nicht mit. Und das ist schon seltsam, was hier passiert, und steckt natürlich auch was dahinter, ne? Die kommt hier nicht aus Jux und Dallerei rein, ne? Weil sie hier irgendwie gerne halbnackt rumtanzt vor den ganzen Leuten. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, und was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Was ist denn los mit dem Typen? Hat er zu viel gesoffen? Ja, eindeutig. Ja? Mann, diese Versprechen, die man macht, weißt du, wenn man, ne, wenn man hier Malle ist im Kopf, ne? Oder, entschuldige Marlena, wenn man, sagt man das? Sagt man das nicht, Malle? Ne, kann man sagen. Nicht bei Sinnen ist. Ja. Ja, die Stimmung ist gut, man trinkt viel, ne, und dann kommt er, hier, für dich würde ich alles machen, nur alles, ne? Und Herodes ist ein komischer Typ. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Was für eine ungewöhnliche Bitte. Es ist alles geplant, ne, von der Mutter von Herodias. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Das war so ein typischer Wunsch für so ein junges Mädchen. Ne? Das wünscht sich doch jedes Mädchen in dem Alter, mal so einen abgeschnittenen Kopf von so einem Propheten. Ja. Es ist klar, hier, es ist völlig klar, ne? Es ist eine absolute Intrige, die hier abläuft. Ne? Es hat eigentlich wird dieses Mädchen nur benutzt, ne? Um das hier, um ans Ziel zu kommen. Und der König wurde sehr betrübt. Jetzt merkt er eigentlich erst, was er gerade für einen Scheiß gebaut hat. Ne? Vor all seinen Leuten hat er hier, ne? Alles gebe ich dir doch, alles, kein Problem doch, habe ich alles, kann dir alles geben doch. Egal, ich schwör dir. Ne? Jetzt merkt er, ey, was, wie dumm bin ich denn eigentlich? Der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und hier sieht man echt seine Schwäche. Ne? Wir wissen genau, dass er Johannes eigentlich liebte, ne? Dass er gerne bei ihm war, dass er ihm gerne zuhörte, dass er Angst sogar hatte vor Johannes eigentlich. Und trotzdem überwiegt hier stärker dieser, naja, die andere Angst. Die Angst, blöd dazustehen. Die Angst, sich zu blamieren vor seinen Fürsten, vor seinen Mitkumpanen, die da am Tisch sitzen. Ne? Zurückzutreten von seinen tollen Versprechen. Ne? Das ist stärker. Und dem gibt er leider nach. Anstatt zu sagen, ah, es war Blödsinn, ich habe revidiert das. Alles egal, hätte er doch machen können. Er ist doch der König. Das wäre doch, nein. Er hat Angst, sein Gesicht vor allen zu verlieren. Er hat Angst, vielleicht wie ein Kaspar dazustehen. Und es war wichtig vor diesen Leuten, ne? Starker König und all das, ne? Und was ich sage, das halte ich auch. Und wenn ich einen Eid gebe, dann halte ich den auch. Ne? Ein König, der Eide bricht, mit dem schließt man nicht gern Verträge. Ich meine, ne? Er musste es. Er musste es nicht. Aber er dachte, er musste es. Der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen, und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Das ist das Ende von Johannes. Warum? Oder wir lesen nochmal weiter. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt, ihr selbst allein, an einen öden Ort und ruht euch ein wenig aus, denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Das ist verrückt, oder? Ja, du hast diese Geschichte, dieses, ja, es ist ja fast eine kleine Geschichte, so aus dem höfischen Leben damals, aber auch diese sehr traurige, dramatische Geschichte mit Johannes, die sehr finster irgendwie ist. Und drumherum hast du diese wahnsinnig tolle Geschichte von der Aussendung, von den Heilungen, vom Evangelium. Ne? Und hier ist das Ende von der Geschichte. Die Apostel kommen zurück. Ne? Sie sind begeistert. Sie erzählen Jesus alles. Ne? Und Jesus sagt, hey Jungs, komm mal runter. Komm, wir gehen mal ein bisschen abseits hier irgendwie. Ja, sie berichten ihm alles, was sie getan haben. Jesus, ey, da ist diese eine Sache. Ne? Wir sind da hingegangen. Und dann ist das passiert und es war unglaublich, ich konnte es gar nicht verstehen und so. Ja, das war bei uns auch, Jesus, wirklich, ne? So 12 Leute, die Jesus erzählen wollen, was alles Tolles passiert ist, ne? Warum ist diese Geschichte von Johannes hier so drin? Wie so ein dunkles, weiß ich nicht, so ein wahnsinniger Kontrast, finde ich, oder? Ich habe überlegt und ich denke... Einmal, denke ich, möchte Markus hier den Kontrast herausstellen. Markus, das Markus-Evangelium ist das Evangelium, wo Jesus als der Knecht Gottes dargestellt wird. Das ist Markus' Schwerpunkt. Jesus als Knecht Gottes. Das ist Markus ganz wichtig. Und hier haben wir Herodes neben Jesus. Mittendrin in dieser Geschichte der Aussendung, des Dienstes. Das ist eine Geschichte des Dienstes. Die Jünger gehen raus und dienen dem Volk. Mittendrin Herodes, wie er sich selbst dient. Wie er selbst für sich sorgt eigentlich. Ich denke, wir sehen hier einmal den Kontrast zwischen Jesus, seinen Jüngern und zwischen Herodes. Ne? Jesus, der das Abendmahl irgendwann später mit seinen Jüngern nimmt. Und hier sehen wir Herodes, wie er schlemmt und säuft, Versprechen macht, Sprüche macht. Ja, feiert einfach. Wir sehen Jesus in den Evangelium, wie Jesus eine andere Beziehung zu Frauen hatte. Eine Beziehung zu Frauen, die damals ungewöhnlich war. Er hat Frauen geachtet, hat mit ihnen geredet, hat Zeit mit ihnen verbracht. Was macht Herodes? Herodes geilt sich auf an seiner Halbtochter, muss man sagen. Macht Versprechungen. Wahnsinnig eigentlich. Und er bricht die Ehe. Ne? Er schickt seine Frau in die Wüste, um eine andere Frau zu nehmen. So war Herodes mit Frauen. Frauen waren für ihn, ja, Frauen, halt, Mittel. Möbelstücke, Objekte. Wir lesen in den Evangelien, Jesus war nicht gekommen, um zu richten. Jesus war gekommen, um das Leben zu bringen, um neues Leben zu bringen, das ewige Leben. Im Johannesevangelium lest ihr immer wieder davon, dass Jesus vom ewigen Leben redet. Herodes sehen wir hier, wie er einem gerechten Mann den Kopf abhackt und den Tod bringt, wegen dem dummen Versprechen. Er richtet nicht mal wegen dem Verbrechen. Er richtet einfach so. Er tötet einfach so. Jesus hat das Reich Gottes verkündet, seines Vaters. Herodes tut alles dafür, um sein Reich zu behalten. Sein Reich, in dem er herrscht und regiert. Jesus ließ sich leiten von seinem Vater im Himmel. Wovon ließ sich Herodes leiten? Von seiner Frau. Und zwar von den schlechtesten Ratschlägen seiner Frau. Herodes lässt sich diese Entscheidung aufdrängen und er gibt ihnen nach. Und Jesus wird am Kreuz aller Menschen Knecht. Nimmt den Tod in Kauf. Herodes nimmt den Tod anderer Menschen in Kauf, um nicht zum Knecht zu werden, um herrschen zu können. Ich denke schon, also hier, das ist bewusst hier eingebunden, um den Kontrast zu zeigen. Vielleicht ist es einfach so, dass diese Geschichte zeigt, das ist meine zweite Theorie sozusagen, wie gefährlich es auch sein kann, das Evangelium zu verkünden. Es ist ja die Aussendungsgeschichte und mitten in der Aussendungsgeschichte lesen wir von Johannes. Wie er, weil er die Wahrheit sagte, weil er auch Buße predigte, weil er offen war, wie er dafür hingerichtet wurde. Das kann auch sein, einfach um zu zeigen, es ist auch gefährlich. Und im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, das lesen wir jetzt nicht, aber da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Da geht Jesus nämlich nochmal ganz deutlich darauf ein, wie gefährlich auch diese Aussendung ist der Jünger. Was für Gefahren auch auf sie zukommen werden, wegen dem Evangelium. Und es kann auch sein, dass diese Herodes-Geschichte hier darauf hindeutet. Und wir sehen, und ich mache jetzt auch Schluss, in Vers 29, als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Das ist interessant. Hier erleben Johannes' Jünger das, was Jesu Jünger auch bald erleben werden. Sie kommen, nehmen ihn und legen ihn in eine Gruft. Das ist eigentlich schon mal so ein Vorgeschmack auf das, was Jesus bald passieren wird. Und auch hier dieser wahnsinnige Kontrast. Ne? Johannes' Jünger kommen, um einen Toten zu begraben. Und Jesus' Jünger, wir lesen jetzt von Jesus' Jüngern, wie sie zurückkommen und, oh, Jesus war so gut. Ne? Und das finde ich so wahnsinnig. Ne? Diese beiden Jünger hier, Johannes' Jünger und Jesus' Jünger. Ne? Die Apostel sind so begeistert. Sie versammelten sich zu Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht euch ein wenig aus. Und das finde ich einfach nochmal interessant zu sehen. Jetzt zum Schluss. Der Schluss dieser ganzen Aussendungsgeschichte ist eine Zeit der Ruhe. Dass Jesus sogar eine Zeit der Ruhe anordnet. Das finde ich schön. Er schickt sie in den Dienst. Er sagt hier, mit wenig Equipment geht los. Das heißt, harte Arbeit. Ne? Weil du hast nicht viel, was dir hilft. Du gehst alleine los. Nur mit Sandalen, nicht mal Unterwäsche zum Wechseln oder so. Ne, du gehst los. Aber das Ende der Geschichte ist, dass Jesus sagt, ne, ihr habt gearbeitet und die Jünger hatten gearbeitet. Wir hatten viel getan. Aber dazu gehört auch, dass Jesus sagt, so, und jetzt nehmt ihr euch Ruhe. Jetzt nehmen wir uns zusammen Ruhe. Die Arbeit ist gut und wichtig und muss sein. Aber ich finde es so cool, dass Jesus hier selber sagt, so, und jetzt ist mal Schluss mit der Arbeit. Na, jetzt ist Sabbat. Jetzt ist Ruhe angesagt für euch. Na, da steht, sie fanden nicht mal Zeit zu essen. Na, sie waren so im Stress und am Erzählen und da waren 1000 Leute und vielleicht haben sie auch einfach vergessen oder so. Und Jesus sagt, hey, komm, wir gehen jetzt mal, kommen mal alle ein bisschen runter, nehmen uns ein bisschen Ruhe. Und das ist wichtig. Für uns als Jünger, dass wir uns auch Ruhe nehmen, dass wir auch Jesus glauben. Ich meine, er sagt es hier, ne, Leute, nehmt euch Zeit, nehmt euch Ruhe. Und es ist ein Hinweis darauf für uns, dass es auch für uns sehr, sehr wichtig ist, immer wieder nach harter Arbeit, nach Zeiten der harten Arbeit, uns Ruhe zu nehmen, uns Ruhe zu gönnen. In Markus zum Beispiel, ne, Kapitel 1, Vers 35, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Das war jetzt nicht unbedingt, okay, es war vielleicht 5 Uhr morgens, es war jetzt nicht so das, was wir uns unter Urlaub vorstellen, aber Jesus achtete darauf, immer mal wieder eine Zeit zu haben, wo er alleine ist, wo er alleine mit Gott war, in Ruhe, okay? Und wir sehen auch, wie kaputt Jesus manchmal war. In Markus 4, Vers 38, und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Mann, Jesus war manchmal so müde, dass er selbst im Sturm geschlafen hat. Im Angesicht des Todes sozusagen. So fertig war Jesus selber manchmal. Und er nahm sich Ruhe und Jesus gönnt dir und mir. Selbst wenn ihr im Dienst seid, wisst ihr, er gönnt uns auch Ruhe. Es ist nicht so, dass er sagt, arbeite, 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 arbeite. Was machst du da? Ruhst du dich aus? Hier wird gearbeitet. Du bist Mitarbeiter in der Gemeinde. Los, ran an den Speck. Ich meine, klar, er hat sie ausgesendet, aber er hat auch gesagt, komm, Ruhe jetzt. Jetzt hör mal auf zu arbeiten, jetzt ist Zeit zur Ruhe. Das beruhigt mich auch sehr, denn ich habe im April Urlaub. Ich freue mich drauf. Entschuldigt, dass ich so spät bin. Ihr seid müde und ich auch. Und ich brauche jetzt auch Ruhe. Genau wie ihr. Jesus, ich danke dir für diese wahnsinnige Geschichte, Herr. Und ja, wir sehen in Johannes so einen Mann, der so mutig ist, Herr, die Wahrheit zu verkündigen, egal was passiert, egal ob er jetzt im Gefängnis war und ja, im Angesicht des Todes hat er nicht aufgehört, die Wahrheit zu sprechen. Und ja, letztendlich sehen wir, dass es ihm seinen Kopf gekostet hat, Herr. Wir sehen echt Herodes, wie er ja, eigentlich so schwach ist, obwohl er so mächtig und reich war, und aber eigentlich so ein armes Würstchen, Jesus. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns machst wie Johannes, Herr, dass wir nicht werden wie Herodes. Dass du uns Stärke gibst, Jesus, wo wir innerlich schwach sind, charakterlich schwach sind, Herr. Wo wir auch Angst haben und zurückrudern und darüber nachdenken, wie andere jetzt über uns denken oder keine Ahnung, Herr, du siehst da unser Herz, wie ängstlich wir sind, so wie Herodes. Weil wir bitten dich, dass du uns zum Johannes machst, Herr. Dass du uns innerlich zum Johannes machst, Jesus. Dass wir zur Wahrheit stehen, Jesus. Ohne Angst, ganz mutig. Weil wir wissen, dass du, ja, dass du uns beistehst in dieser Situation, Herr. So bitten wir dich, dass du uns ermutigst aus dieser Geschichte. Danken dir, dass, ja, dass du mit deinen Jüngern warst, dass sie so viel tun konnten wegen dir. Und dass du sie auch zur Ruhe gerufen hast und ihnen gesagt hast, ja, dass sie Ruhe brauchen, Herr. Und bitte zeig du uns das auch immer wieder in unserem Leben, Jesus. Und zeig du uns auch Möglichkeiten, wie wir vielleicht zur Ruhe kommen können, wenn wir Familie haben, wenn einfach viel los ist, Jesus. Wenn wir kaum zum Essen kommen vor Arbeit, Herr. Zeig du uns, wie wir auch Ruhe finden können in dir und mit dir. Amen.